Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus der wunderschönen sächsischen Landeshauptstadt Dresden an der Elbe zu dieser internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 24. Mai 2024. Erstaunlich, wie lange die Tage dauern. In Dresden und bereits früh morgens tagt es, also der Lichteinfall erstaunlich. Und wenn ich da zum Fenster rausblicke, sehe ich die ganze Pracht der wieder aufgebauten Frauenkirche mittendrin am Neumarkt in Dresden. Nicht weit entfernt fließt majestätisch dahin die Elbe, das Urgewässer der deutschen Romantik gewissermaßen, mit den traumverlorenen Uferlandschaften, die man hier bewundern und bestaunen kann. Gibt ja auch eine Reihe von Schlössern. Und Dresden ist ja wie kaum eine andere deutsche Stadt Symbolbild von Zerstörung und Wiederaufbau. Immer auch aufwühlend, wenn man hier ist, unglaublich faszinierend und am Ende eben doch bewundert und staunenswert, wie es gelungen ist, aus diesen Trümmern wieder den alten Glanz zu errichten. Natürlich nicht in der überlieferten Form, wie man das nur noch in den Büchern sehen und eben auch bestaunen kann, doch ungeachtet all dessen Dresden, ich kann Ihnen das nur empfehlen. Ich meine, die deutschen Zuschauer unter Ihnen, Sie werden jetzt vielleicht etwas schmunzeln, weil so viele Deutsche sind hier schon gewesen. Das ist ein hochbeliebtes Ausflugsziel. Aber ich richte mich da auch an ein internationales Publikum und man kann gar nicht genug darüber schwärmen. Zweitens sind mir die Sachsen sehr sympathisch. Ich habe das hier schon ein paar Mal erwähnt. Und Sachsen ist auch ein hochfaszinierendes Bundesland mit einer großen Vergangenheit, vor allem einer industriellen Vergangenheit, einer Vergangenheit des Düftelns, der industriellen Wertschöpfung, der Eisenbahnen, des rationalen Denkens und insofern auch der technisch-naturwissenschaftlichen Aufklärung. Und deshalb muss ich mich immer etwas wundern, wenn ich heute in den vor allem westdeutschen Medien diese Abgesänge, diese sehr despektierlichen auch Kommentare lese über Sachsen da als Hort der Ideologie. Einfach weil die Wessis gewissermaßen nicht zurande kommen mit der Tatsache, dass in Sachsen die Oppositionspartei AfD über sehr großen Rückhalt verfügt, anstatt das einmal zu analysieren, vorbehaltlos, ja, macht man sich's bequem und feuert da einfach Invektive und Anschwärzungen ab. Das wird der Situation überhaupt nicht gerecht. Freunde von mir, die in Sachsen aufgewachsen sind, die studiert haben in Chemnitz, haben wir immer vorgeschwärmt, was für ein tüchtiges, eben auch bodenständiges Volk diese Sachsen seien. Und sie haben nur den Kopf geschüttelt, wenn sie dann wieder diese Berichte etwa im Spiegel gelesen haben. Ich kann das nachvollziehen, ich kann dem nur beipflichten. Mit meinen Erfahrungen deckt sich das überhaupt nicht. Also ein Werbespot der umfassenden Art für Dresden, für Sachsen. Und ich bin hier, weil ich gestern einen Vortrag halten durfte auf Einladung des Deutschen Mittelstandsforums. Und das war hochinteressant. Volles Haus, über 600 Leute waren da. Und wir haben intensiv diskutiert, natürlich über Deutschland am Tag des Geburtstags des Grundgesetzes, 75 Jahre Grundgesetz, aber auch Ausblick auf die internationale Szene. Ich habe da Beobachtungen, keine Belehrungen aus der Schweiz abzugeben versucht, immer im Geist von Weltwoche Daily, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Es gibt nämlich viele Lichtblicke, die man auch nicht aus den Augen verlieren darf. Nicht zuletzt, und darauf wurde ich auch angesprochen, meine Feststellung, dass es ja ungeachtet des politischen Wahnsinns, den wir immer wieder zu gewärtigen glauben, dass es eben doch ein Wunder ist, wie viel eben tagtäglich funktioniert, weil eben so viele Leute sich da nicht anstecken lassen von diesen Verrücktheiten, von diesen Ideologien. Kommen wir zu den Nachrichten, kommen wir zu den Schlagzeilen. Gestern natürlich ganz groß in aller Munde, 75 Jahre Grundgesetz, Sonderbeilagen, Würdigungen. Man ist zu Recht stolz in der deutschen Medienlandschaft auf die Errungenschaft des Grundgesetzes, das errichtet wurde auf den Trümmern des Zweiten Weltkrieges. Ein Grundgesetz, das als Provisorium erdacht und ersonnen wurde, bis sich Deutschland wiedervereinigt eine Verfassung geben sollte. Und dieser Gedanke ist übrigens von Bodo Ramelow aufgegriffen worden, dem Spitzenpolitiker aus Thüringen, der angemahnt hat, nun doch eine Volksabstimmung stattfinden zu lassen über dieses Grundgesetz als eigentliche Verfassung. Ich bin kein Verfassungsjurist, aber ich glaube, es gibt einige Paragraphen, die einen solchen Schritt geboten erscheinen lassen würden. Aber sehr bezeichnend, dass die Politiker aus dem Mainstream sofort kritisch, reflexhaft kritisch auf diese Einlassung von Ramelow reagiert haben. Sie haben gesagt, nein, nein, auf keinen Fall sollten wir jetzt eine Volksabstimmung stattfinden lassen. Das Grundgesetz sei bereits ausreichend beglaubigt. Also hier haben Sie wieder das typisch elitendeutsche Misstrauen gegenüber dem eigenen Volk, gegenüber der eigenen Bevölkerung. Könnte ja sein, dass der Demos da draußen, also die Bevölkerung, das Volk, die wahlberechtigten Deutschen, dass die es anders sehen könnten und nicht in die Jubelgesänge einstimmten zum Grundgesetz und vielleicht bei einer Volksabstimmung die eine oder andere kritische Einlassung machen würden, das deutsche Selbstmisstrauen, vor allem das Misstrauen der Regierenden gegenüber dem Volk. Und das ist meines Erachtens, wenn ich mir eine kritische Bemerkung zum Grundgesetz erlauben darf, das ist ein kritischer Aspekt des Grundgesetzes. Dass es eben dieses Misstrauen der Elite, der Regierenden, der politischen Klasse gegenüber der Bevölkerung gleichsam zu institutionalisieren scheint. Das hat ja, und wir haben darauf hingewiesen, der bedeutende Philosoph Karl Jaspers in seinem Buch «Wohin treibt die Bundesrepublik» schon 1966 dingfest gemacht, dass eben dieses Grundgesetz, die westdeutsche bundesrepublikanische Verfassung in Anführungszeichen, dass die eben allzu sehr das Misstrauen gegenüber dem eigenen Volk ins Zentrum stelle und deshalb das Volk eben auch ausgebremst werde bei wichtigen Entscheidungen und entsprechende Folgewirkungen, die Freiheit des Geistes leide, die Meinungsvielfalt. Das hat Karl Jaspers alles schon vorausgesehen. Ungeachtet all dessen, ungeachtet all der auch kritischen Beanstandungen, mir ist aufgefallen, in vielen Zeitungsartikeln wird die deutsche Demokratie als im Belagerungszustand sich befindend interpretiert. Vor allem die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat dahingehend argumentiert. Sie hat geschrieben, ja, die deutsche Demokratie sei von außen bedroht, von Putin durch seinen Krieg in der Ukraine, und sie sei von innen bedroht durch die Extremisten. Da ist natürlich vor allem die AfD gemeint, die nun hochstilisiert wird, gewissermaßen zu einer Gefahr für die deutsche Demokratie. Das ist aus schweizerischer Sicht sehr, sehr schwer nachvollziehbar, diese Vorwürfe. Ich kann die nicht nachvollziehen, ich kann denen auch nicht beipflichten, denn wenn ich das AfD-Programm anschaue, dann ist da die Forderung drin nach mehr Demokratie, nach mehr direkter Demokratie, nicht repräsentativer Demokratie. Und das ist ja nicht eine demokratiegefährdende Sache, sondern ganz im Gegenteil. Also hier viel gedankliche Energie, die investiert wird. Was vielleicht noch eine letzte Bemerkung wäre, die mir dazu einfällt. Ich habe vor 20 Jahren in Deutschland gearbeitet und wenn ich heute schaue, dann habe ich den Eindruck, dass wir mehr Demokratie in Deutschland haben als damals. Und zwar Demokratie im Sinne der Meinungsvielfalt im Parteienspektrum. Als ich vor 20 Jahren in Deutschland tätig war, hatten sie eine Art Käseglocke, eine Art Kartell da in Berlin. Die Parteien, die Konstellationen, die Regierungen haben sich abgewechselt, aber eine Änderung der Politik war überhaupt nicht festzustellen. Also fast etwas schweizerische Verhältnisse, Bundesrat, Grosse Koalition, mehr oder weniger, je nachdem. Aber die Wahlunterschiede oder die jeweiligen Wahlentscheidungen haben sich überhaupt nicht abgebildet in politischen Richtungsveränderungen. Und mir ist damals schon aufgefallen, dass es an oppositioneller Widerständigkeit mangelte. Es gab auch keine richtigen Debatten da im Bundestag, alles eher eine sterile Angelegenheit. Und das muss man sagen, seit diese AfD in Deutschland aufgestiegen ist, haben sie wieder mehr parlamentarische Opposition, haben sie intensivere Debatten, haben sie mehr Streit. Und der Streit, der gehört halt zur Demokratie, vor allem dann, wenn sie wichtige Fragen auszumachen haben, wenn sie nicht einfach nur Courant normal fahren können. Also in all diese Abgesänge oder Bedrohungsszenarien gegenüber der deutschen Demokratie würde ich doch hinzufügen, dass die deutsche Demokratie im Grunde intakter ist, ausgerechnet durch jene Kräfte, die als demokratiegefährdend bezeichnet werden. werden, denn die AfD, was immer man gegen sie vorbringen will, sie hat hier schon wieder eine neue Spannung, eine neue Auseinandersetzung in die Demokratie in Deutschland gebracht, und das ist eine gute Sache. Die AfD seit Anfang Jahr allerdings in den Negativschlagzeilen, hat angefangen mit diesen Skandalenthüllungen da dieses linksextremen Portals Korrektiv. Da ist sie schon etwas ins Taumel geraten, und jetzt der Fall um Maximilian Kra bringt diese Partei doch in arge Bedrängnis. Ein Scherbenhaufen, eine Katastrophe seien da diese entsprechenden Entwicklungen. Sie erinnern sich, Maximilian Kra in einer italienischen Zeitung auf die Frage, ob da seine deutschen Vorfahren alles Verbrecher seien, differenziert versucht zu antworten und gesagt, nein, sind nicht alles Verbrecher gewesen, worauf die Italiener natürlich findig, um ihn in eine schwierige Situation zu bringen, nachgelegt haben. Ja, gilt das auch für die Angehörigen der SS, diese Terrororganisation, diese Terrortruppe, und auch dort beharrte Maximilian Kra auf der Einzelfallprüfung und brachte dann ein kniffliges Beispiel, nämlich das Beispiel des früheren Waffen-SS-Angehörigen Günter Grass, der sozusagen als Verkörperung des Gutmenschentums in Deutschland und als Kanzlerberater und moralische Instanz über Jahrzehnte hinweg gewirkt hat. Und zweifellos hat er recht mit dieser Bemerkung, dass nicht alle Angehörigen auch dieser Truppengattung, die insgesamt eine verbrecherische Truppengattung war, individuelle Verbrecher waren. Aber das ist offensichtlich dermaßen politisch unkorrekt, das zu sagen, dass nun Schweizer Zeitungen, sogar deutsche Zeitungen sowieso zur Feststellung kommen. Eigentlich hätte er das politisch Korrekte und nicht das inhaltlich Wahre sagen sollen. Da habe ich natürlich eine ganz andere Auffassung. Politiker sollten sich im Zweifelsfall immer für die Wahrheit und nicht für das politisch Korrekte entscheiden. Aber die AfD-Spitze hat ihn nun gedrängt, sich da zurückzuziehen. Und das löst auch innerhalb von AfD-Kreisen allerdings auch Kritik aus. Findet das eine Überreaktion. Auf jeden Fall scheint hier die AfD doch etwas ins Taumeln zu geraten. Man beugt sich da diesen inhaltlich nicht berechtigten Anwürfen der Gegner und kapituliert da gewissermaßen vor der Political Correctness. In der Schweiz hatten wir auch mal so einen Fall, 1999, auch vor den Wahlen, wenn die Emotionen hochschlagen, wenn die Gegner alles versuchen, die Opposition fertig zu machen, ist der damalige Oppositionsführer in der Schweiz, Christoph Blocher, angefeindet worden, weil er unvorsichtigerweise bei einem, glaube ich, Holocaust-Leugner irgendeinen Brief oder eine Notiz geschrieben hat, die ihm dann ausgelegt wurde als Zustimmung zu dessen Thesen. Dabei hatte sich Blocher gar nicht so richtig damit auseinandergesetzt. Die Gegner glaubten schon, die Messer wetzen zu können, er liege am Boden. Doch da hat eben die SVP anders reagiert als die AfD. Die sind dann jetzt erst recht in die Offensive gegangen und haben sich da nicht in die Knie drücken lassen, haben die Agenda, die Argumente des Gegners sich nicht zu eigen gemacht. Aber eben, das ist immer leichter gesagt als getan. Deutschland ist ein anderes Pflaster, da wirken andere Energien. Aber sicherlich jetzt eine Feierstunde für die AfD-Gegner und für Außenstehende ein Grund, sich wieder etwas zu wundern über die doch extreme Aufgeregtheit jetzt gerade in der deutschen Politik. Palästinenserstaat, Norwegen, Spanien und Irland wollen einen Palästinenserstaat anerkennen, einen Palästinenserstaat, obwohl es gar keinen gibt. Das ist natürlich Wunschdenken und vor allem ist es auch eine Belohnung der terroristischen Attacken der Hamas, die es nun offensichtlich geschafft hat, mit ihrem Übergriff hier ihre Anliegen nach vorne zu bringen. Reichsbürgerprozess in Frankfurt, die Verteidigung zerlegt die Anklage, spricht davon, dass nicht einmal eine Sachbeschädigung vorliege durch die sogenannten Reichsbürger. Von einem Umsturzplan könne überhaupt keine Rede sein. Und mir ist einfach wieder aufgefallen, ja, die Reichsbürger sind vor Gericht, das ist der große Skandal. Aber wenn Sie in Deutschland das Kalifat ausrufen wollen, dann dürfen Sie hochoffiziell eine bewilligte Demo durchführen. Und ich würde jetzt mal sagen, bei allem, was die Reichsbürger angeblich oder tatsächlich anstreben, nichts reicht an die steinzeitdiktatorische Charakteristik eines Kalifats heran. Müntefering, Franz Müntefering, der frühere SPD-Spitzenmann, kritisiert Sarah Wagenknecht, sie habe nicht mehr alle Tassen im Schrank. Grund, das Bündnis Sarah Wagenknecht hat ein Plakat veröffentlicht, Krieg oder Frieden, Sie können wählen. Darüber regt sich jetzt Müntefering mächtig auf mit der Behauptung, der Wähler könne doch niemals entscheiden zwischen Krieg und Frieden. Da bin ich überhaupt nicht einverstanden. Natürlich können Sie zwischen Krieg und Frieden wählen, zum Beispiel indem Sie Parteien wählen, die eher für den Krieg sind oder solche, die eher für den Frieden sind. Und wenn ich jetzt nach Deutschland schaue, würde ich meinen, wenn Sie bei etwa die FDP wählen, Frau Strack-Zimmermann oder die Grünen mit dem Herrn Hofreiter oder auch die SPD oder die CDU, dann sind Sie sicherlich eher bei denen dabei, die diesen Krieg weiterzuführen gedenken. Also selbstverständlich, Herr Müntefering, kann der Bürger entscheiden und wählen zwischen Krieg und Frieden. Es kommt eben auf die Partei drauf an, die er wählt. Ein krudes, ein krauses Denken hier etwas des an sich von mir früher immer hochgeschätzten SPD-Doyens. Ein UNO-Urteil, Srebrenica, dieser unheilvolle Name 1995. Nun, die UNO hat entschieden, dass damals ein Völkermord stattgefunden habe und es müsse jetzt dieses Völkermords gedacht werden am 11. Juli. Das war das schlimme Datum, 11. Juli 1995. Es haben eine Mehrheit dafür gestimmt, allerdings Länder wie China, Serbien, Ungarn und Russland waren dagegen. Völkermord in Srebrenica, ein umstrittenes Thema. Ich habe ein großes Unbehagen mit diesem UNO-Urteil. Wenn wir uns noch einmal zu vergegenwärtigen versuchen, was damals 1995 in Srebrenica passiert ist. Das ist sicherlich ein fürchterliches Massaker, ein Kriegsverbrechen gewesen. Der verantwortliche Ratko Mladic, das war der Kommandierende der serbisch-bosnischen Streitkräfte, der ist auch zur Rechenschaft gezogen worden. Aber die Frage, ob das ein Genozid ist, ein Völkermord, also da gibt es nennenswerte und auch tragfähige Fragezeichen. Die Situation ist kompliziert. Ich habe sie mal von unserem Experten anschauen lassen. Diesem Massaker von Srebrenica, ein Zungenbrecher, ist vorausgegangen eine dreijährige Vertreibungs- und auch Tötungskampagne.